Das Weihnachtsfest ist, glaube ich, eines der wenigen Feste, die im Kirchenjahr am Kalender hängen. Ja, Ostern hängt am Mond. Ja, Ostern hängt am Mond. Ja, und alles, was nach Ostern kommt, hängt folglich auch am Mond. Also Pfingsten und so weiter. Das hängt alles an diesem ein. Weihnachten hängt am Kalender. Deswegen wissen wir auch garantiert, jedes Jahr Weihnachten kommt am 24. Dezember. Also bitte nicht überraschen lassen, es kommt. Ja, auch wenn Sie sich wundern, dass es schon wieder so weit ist. Wie kommt es denn dahin? Es hat eigentlich gar keinen christlichen Ursprung. Naja, wir Christen sind ziemlich freche Leute. Vor vielen, vielen Jahrhunderten haben die Römer am 24. Dezember gefeiert das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes, des Sol Invictus. Das war der mächtigste Gott, hatten die Römer so im Laufe der Zeit gedeckt. Denn dann kommt das Licht. Und irgendwann haben die Christen gesagt, Moment mal, der Sol Invictus, der unbesiegbare Gott, ist doch nicht der Sonnengott Roms. Pustekuchen. Das ist unser Herr, Jesus. Und deswegen hat man gesagt, da legen wir das Fest von Weihnachten drauf, dass die Römer und alle immer wissen dürfen, wir haben einen größeren Herrn, das wahre Licht, den unbesiegbaren Herrn Jesus Christus. Tja, und so feiern wir seither Weihnachten. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir warten noch. Wir warten noch. Und für die Zeit des Wartens haben wir verschiedene Texte. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, die Predigtreihe 5. Also am 6 insgesamt. Und die fünfte Predigtreihe, die schickt uns in das Lukas-Evangelium. Die schickt uns zu einem Menschen, der auch die Entdeckung gemacht hat, dass dieser Gott größer ist als alles, was er sich hat bis dahin denken können. Zu Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers. Und genau genommen zu seinem Lied. Ich lese uns jetzt dieses Lied, das Zacharias sang, als er seinen Sohn sah. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Haus seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und es richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Segne uns diese alten Worte, Herr, dieses alte Lied. Amen. Es war ein bisschen viel, oder? Wissen Sie noch, was da so stand? Also wenn Sie natürlich Tagzeitengebetler sind, also morgens, ja, lautes am frühen Morgen und dann später dann das Mittagsgebet und dann Vesper und dann noch das Komplett, wie es die Gemeinschaften leben, evangelische und auch katholische. Katholische pflegen sie ja schon ein bisschen länger, weil es die ja schon länger gibt. dann kennen sie das. Denn dieses Lied beten die jeden Morgen. Das sogenannte Benediktus, eines der drei Lieder, die Lukas in seinem Evangelium aus der ersten Kirche sozusagen aufgeschrieben hat, die uns erhalten geblieben sind. Jeden Morgen wird das gebetet. Das nächste Gebet ist, nächste Lied ist das Magnificat der Maria, das betet man beim Vesper. Und ganz abend dann, wenn man schlafen geht, betet man mit dem Simon Nunc Dimittis, das sogenannte, nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Morgens, uns wird das Licht aus der Höhe aufgehen. Abends, nun haben meine Augen den Heiland gesehen. Wenn das den Tag füllt, dann wäre es nicht schlecht, oder? Morgens erwartungsvoll, was wird mein Gott mir schenken? Abends, ja, was hast du mir heute wieder geschenkt? Beim Advent beginnen wir sozusagen mit diesem Lied, dem Benedico. Das ist lateinisch, bene gut. Dicke sagen, Gutes sagen. Wir beginnen den Advent damit, dass wir mit Zacharias Gutes sagen von Gott. Gutes sagen von Gott. Zacharias hat Grund, Gutes zu sagen von Gott. Warum? Für die Bibelkundigen alles klar, für die Bibel nicht ganz so sicheren zur Erinnerung. Zacharias war in den Tempel gezogen. Er war Priester, er hatte ein Opfer gebracht. Er war schon alt und seine Frau Elisabeth alt. Und sie hatten ein Leben lang gebetet um ein Kind. Und jetzt war es zu spät. Es gibt ein zu spät fürs Kind. Nun waren sie zu alt. Und als er im Tempel war, stand ihm dort doch tatsächlich zur Rechten des Räucheraltars ein Engel gegenüber. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich beneide den Zacharias einerseits, so ein Engel hier so zur Rechten. Aber dieser Engel hatte eine Botschaft für ihn, die war größer, als dass Zacharias sie fassen konnte. Zacharias, ihr werdet noch einen Sohn bekommen. Wie? Wir? Das gibt's doch nicht. Doch. Und er wird sogar einen wichtigen Auftrag von Gott haben. Ich kürze jetzt. Lesen Sie selber nach in Lukas 1. Sie haben heute im Wetter bestimmt Zeit. Und dann sagt Zacharias am Schluss, nee, woran soll ich das merken? Und überhaupt, meine Frau ist zu alt. Geht nicht. Zacharias machte das Gleiche, was einst Sarah machte in Abraham. Sie lachte im Zelt. Geht doch gar nicht. Gott, also bitte. Ja, bitte bleib im Maß, lieber Gott. Ja, nicht das Maß verlassen. Ja, das Maß, das wir kennen. So sind wir oft mit Gott. Wir trauen ihm gar nicht zu, dass er das Maß, das wir kennen, verlässt und ein Unmaß hat, ein anderes Maß. Der Engel sagte zu Zacharias, dann als Zeichen dafür, dass du so ungläubig warst, spricht wirklich von ungläubig sein, einem Priester gegenüber, aber das hat in deren Herzen auch drin, nicht nur in meinem und ihrem, in jedem Herzen gibt es dieses kleine und manchmal so große Pflänzlein des Unglaubens. Weil du so ungläubig warst, Zacharias, wirst du den Mund nicht mehr aufmachen können, bis du siehst, was ich gesagt habe. Naja, man war stumm, konnte nichts mehr sagen, kein Wort, nicht mehr zu seiner Frau. Er konnte zum Glück schreiben, denke ich, um mir aufzuschreiben, was er wollte. Schreiben konnte, das steht in der Bibel, dass er das konnte. Und dann kam tatsächlich dieses Unglaubliche. Dann hat Gott wieder mal die Maße, die man so hat, als hinfällig gezeigt. Und sie bekommen dieses Kindlein. Und Zacharias, als er gefragt wird, wie das Kind denn heißen soll, schreibt auf die Tafel Johannes, so wie Gott es ihm gesagt hat. Und danach geht der Mund ihm auf, und wer Gottes Übermaß erfährt, dem geht der Mund auch über. Deswegen, voll des Heiligen Geistes, singt er dieses Lied. Und er erinnert sich daran, wie Gott große Dinge einst getan hat. Er zitiert sogar den Abraham, zu Recht, denn er hat ja Ähnliches erlebt. Und er zitiert vieles. Und wenn ich ihm jetzt das in aller Dichte sagen würde, dann hätten wir heute einen schönen Adventssonntag hier im Betsaal. Bis heute Abend. Da sind alle Begriffe der Bibel drin in diesem kurzen Lied. Von Heil und Gerechtigkeit und, und. Das überfordert mich und ich vermute auch Sie. Aber ich fange mal mit mir an. Deswegen wollen wir dieses Lied jetzt nicht als Ganzes anschauen. Das ist mir zu viel. Tun Sie es einfach heute Mittag. Wir wollen uns dieses Lied anschauen, vor allem im Blick auf den letzten Vers des Liedes oder den letzten Teil des Liedes. Denn Zacharias, dieses Lied kann man in zwei Strophen teilen. Im ersten Teil erinnert er einfach, wie Gott einst war. Und im zweiten Teil dann, ab Vers 76, kommt sozusagen ein Lied über seinen Sohn Johannes, aber eigentlich gar kein Lied über den Johannes, sondern ein Lied über den, dem Johannes, sein Sohn, vorangehen wird. Ein Lied über Jesus. Das Thema dieses Liedes ist Jesus. Auch wenn sein Name in dem Lied überhaupt nicht auftaucht. Und da heißt es von Jesus, ja, durch die barmherzige Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Da wird etwas von diesem Jesus gesagt. Er sei aufgehendes Licht aus der Höhe. Er sei einer, in dem Gott uns besucht. Er sei einer, in dem denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, Licht erscheinen. Er sei einer, der unsere Füße auf den Weg des Friedens richtet. Licht aus der Höhe. Erstens, wo das Licht aus der Höhe kommt, kann das Dunkel nicht bleiben. Wo es Licht wird, geht das Dunkel weg. Probieren Sie es heute Abend gerne aus, wenn Sie dunkle Keller haben. Können Sie sogar am Tag ausprobieren. Nehmen Sie eine Kerze, zünden Sie an und gehen Sie in den Keller. Pusten Sie sie aus, dunkel. Zünden Sie wieder an, hell. Geht nicht. Dunkel kann nicht bleiben. Funktioniert nicht. Wo Jesus kommt, kann das Dunkel nicht bleiben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Ja? Wo das Jesus kommt, da muss das Dunkel weichen. Da müssen die Schatten des Todes, in denen wir in diesem Leben oft wandeln, müssen die weichen. Da können die nicht bleiben. Ja? Und wo ist es überall finster bei uns? Wir können jetzt die Welt im Großen nehmen, da kommen wir an manchen Flecken dieser Erde, wo gerade viel Dunkelheit ist. Denken Sie an das Unglück jetzt gerade wieder in Japan mit dem Tunnel. Denken Sie an die Brandkatastrophe letzte Woche. Wie viel Dunkel ist da gekommen? In Familien, in Menschenleben hinein. Aber es gibt auch Dunkel, das vielleicht viel näher ist. Vielleicht ist es Dunkel auch in unserem, in Ihrem und meinem Leben. Das Dunkel, dass man mit bestimmten Dingen nicht zurechtkommt. Dass der Tod einen Menschen wegnimmt und es plötzlich so, wo es gestern noch hell war, wo mich einer angestrahlt hat, jetzt nichts mehr ist. Oder das Dunkel der Schuld. Da wird es doch dunkel, wo ich mich in Dinge verlaufe und vertue, die nicht gut waren. Oder wo eine Krankheit kommt. Oder wo ich mich als unterdrückt erlebe. Da können wir stundenlang über Dunkel reden, aber das ist ja nicht unser Thema. Wo Jesus kommt, kann das Dunkel nicht bleiben. Ein Licht, das aus der Höhe aufgeht, vertreibt das Dunkel. Das ist automatisch. Und deswegen singt Zacharias auch schon vorne, der in sein Dunkel, seine Kinderlosigkeit, die hat er als Dunkel erlebt. Die war für ihn kein Segen. Die kann auch ein Segen sein. Man kann sein Leben auch ohne Kinder wirklich fruchtbar und gesegnet leben. Aber für Zacharias war es das halt nicht. Aber dann ist dieses Licht aufgegangen. Gott ist gekommen und hat ihm einen Sohn gegeben. Und Gott ist gekommen und hat ihm eine Botschaft gegeben, die noch viel größer ist als nur ein Kind. Wenn ein Kind auch eine Menge ist. Und dann hat er gemerkt, was er an diesem Jesus hat, was dieses Dunkel vertreibt. Er hat gesagt, Gott hat meiner gedacht, er hat gedacht seines Volkes, singt er. Das Licht aus der Höhe, das Jesus gekommen ist, das soll dir und mir sagen, er hat meiner gedacht. Gott weiß um dein Dunkel. und er hat deiner gedacht, deswegen Jesus gesandt. Er nimmt sich unserer an. Oder was sagt er noch? Er besucht mich. Der Höchste besucht uns in diesem Jesus Christus, auf dass das Dunkel nicht bleiben kann. Und sein Kreuz, das hinter mir ist, ist das große Gegenzeichen, das wir Christen haben, dass Gott die Menschen nicht liebt und dass wir zweifeln müssen. Wenn Gott seinen Sohn für uns gibt, in die Krippe legt und ans Kreuz, dann kann er uns doch eigentlich nicht lieben. Dann muss er uns doch eigentlich lieben. Für wen gebe ich denn sonst meinen Sohn? Er hat deiner gedacht. Er hat für dich seinen Sohn gegeben. Wir waren diese Woche mit den Konfirmanden vom Friedhof. Ein furchtbarer Tag, der Mittwoch. Also wirklich, das und wirklich. Wir waren letztes Jahr auf dem Friedhof, da war auch schon so furchtbar. Ich weiß auch nicht, immer der Mittwoch nach dem Ewigkeitssonntag ist schlechtes Wetter. Da gehen wir mit den Konfirmanden auf den Friedhof. Und dort auf dem Friedhof haben wir sammeln müssen, ihr könnt euch erinnern, Zeichen der Ewigkeit, Spuren dessen. Und irgendeiner von den Konfirmanden, ich habe es mir nicht gemerkt, wer es war, ein Lob auf jeden Fall nochmal, hat gesagt, das sind lauter Kreuze. Die Kreuze auf den Gräbern, vom Ewigkeitssonntag herkommt, sind ein Gegenzeichen. Sie sind nicht das Zeichen des Todes. Wir stellen die nicht auf die Gräber, um den Tod zu preisen. Nicht um die Schatten des Todes zu loben. Wir stellen die Kreuze auf die Gräber, um zu sagen, hallo Tod, du bist nicht der Mächtigste. Wir kennen einen, der ist gekommen aus der Höhe mit Licht hinein in den Tod. Jedes Kreuz über dem Grab soll uns erinnern, er ist auferstanden und dem, der da liegt und dem, den ich vermisse, dem soll das auch gelten. Und mir auch, wenn ich auf den Friedhof gehe. Deswegen sind Friedhöfe so trostvolle Orte. Da sind haufenweise Gegenzeichen gegen den Tod. Gekommen das Licht aus der Höhe. Zweitens, wenn das Licht aufgeht aus der Höhe, wo es hell wird, naja, da sieht man den Dreck. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Ja? Solange es so im Halbdunkel ist, siehst du nicht so alles. Aber wenn da mal so voll auf ist, mit so einem Dimmerlicht, kann man das schön ausprobieren daheim, wenn Sie einen haben. Ja? Machen Sie mal ein bisschen Dreck in die Ecken. Oder vielleicht haben Sie auch schon welchen. Ja? Machen Sie Dreck rein und dann drehen Sie mal den Dimmer auf. So richtig voll. Boah, wenn Sie einen Strahler haben, können Sie den auch noch auf den Dreck zeigen. Im Licht siehst du den Dreck. Du siehst ihn. Deswegen lieber wieder in den Dimmer zurückdrehen. Ne? Ist das die Lösung? Nein. Wo Jesus Christus kommt, da wird Schuld erkannt. Da wird Sünde sichtbar. Als ich selber zum Glauben kam, fand ich an mir eigentlich nicht besonders viel Sündiges, muss ich Ihnen ehrlich zugeben. Es war natürlich ein gewaltiger Irrtum, aber irrt ja manchmal. Ne? Mit dem Erkennen Jesu Christi wächst als Christ auch die Erkenntnis dessen, wo in deinem Leben Dinge nicht in Ordnung sind. Das gehört dazu. Aber doch nicht dazu, damit wir den Dimmer dann wieder runterdrehen. Sondern dazu, dass wir dann zu diesem Christus hingehen und sagen, du, da hast du mir ja wieder einen Haufen Dreck gezeigt in meiner Wohnung. Also, was ist dran? Putzen. Ja? Putzen. Wie sieht Putzen im geistlichen Leben aus? Hat nichts mit Besen und nichts mit Wischwasser zu tun. Mit Wasser vielleicht schon. Luther hätte gesagt, hineinkriechen in seine Taufe. In dieses Taufwasser wieder reingehen. In Erinnerung. Und sagen, hallo, vergib mir, so wie du es mir in der Taufe zugesprochen hast, meine Sünden. Mach mich rein, nimm den Mist weg. Dazu wird es hell. Nur dazu. Zu sonst nichts. Ja. Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich das Licht. Und im Licht sehe ich dann auch, was nicht in Ordnung ist. Ich sehe meinen Geiz. Sind Sie manchmal geizig? Haben Sie das schon gehabt, dass Sie Ihren Geldbeutel beim Opfer, ich nehme jetzt ein ganz mieses Beispiel, dass Sie den Geldbeutel beim Opfer extra daheim lassen, dann kann Ihnen nichts passieren. Ja? Es gab schon bei der Gemeinde, wo ich war, da haben die Leute immer schon am Anfang geopfert, dass der Pfarrer nichts mehr machen kann. Ja? Und die haben ihr Geld daheim mitgenommen, abgezählt, dass ihnen nichts passieren kann. Ja? Ist ihnen das auch schon passiert, dass sie die Scheine angeguckt haben und gesagt, der ist zu hoch, der ist zu hoch. Ah, der ist gut. Ja. Die Scheine, ich brauche die nächste Woche noch. Das ist erlaubt, so zu denken. Aber merken Sie, was da mit Ihnen passiert. Wo Ihr Herz in dem Moment hängt. Ist Ihnen das schon passiert? Dass Sie sich Sorgen machten und nicht mehr davon wegkommen? Und die Sorgen werden größer? Wo Jesus kommt, da will er uns auf diese Dinge hinweisen. Er will sagen, hallo, das mit deinem Geist, das mit deinen Sorgen, das ist doch nicht so richtig, oder? Wer ist denn dein Herr? Ich? Oder der Sorgenmeister? Ich? Oder das Geld? Ich? Oder die Angst? Oder jetzt können wir stundenlang aufzählen, ist nicht meine Aufgabe heute Morgen. Wo es hell wird, sehe ich, was nicht in Ordnung wird. Aber ich soll es mir vergeben lassen. Denn Jesus, seine Botschaft heißt, Friede soll sein. Bei der Krippe wird das gesagt, vom Engel her, fürchtet er nicht, ja, da ist Friede. Und wenn der Auferstandene zu den Jüngern kommt, dann sagt er als erstes, Shalom, Friede. Das soll weg, vergeben werden. Und jetzt das Letzte, damit muss ich auch zum Schluss finden. Wo das Licht aus der Höhe kommt, da richtet es, wie heißt es? Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir haben auch Hoffnungsbotschaft. Wir können Dinge bereinigen. Und wir sollen neu ausgerichtet werden. Ja? Weil es ist so, jetzt stellt sich vor, einer von Ihnen hätte jetzt einen Superstrahler oder ein Licht, ja, und würde mich von da drüben anstrahlen. Ich würde da rüber gucken. Und dann würde er sagen, komm zu mir. Ja? Da kann ich eigentlich natürlich, als Mensch kann ich viel. Ja? Ich kann das auch so machen. Ja? Aber das ist nicht die normale Form der Bewegung. Oder laufen Sie so durch Wilhelmsdorf? Es wäre mal spannend, nächste Woche alle so laufen lassen. Ja? So seitlich hüpfen. Nein, dann richte ich mich aus auf das Neue. Und richte meine Füße auf den Weg des Friedens. Da ist mein Herr. Nicht der Strahler kommt daran, da kommt mein Herr auf mich zu und sagt, hallo, ich bin Christus, ich bin für dich da, um dich zu lieben. Um dir das zuzusagen, dass du zu Gott gehörst. Um dir zu sagen, dass du niemals von ihm vergessen wirst, dass er deiner gedenkt. Und ich bin gekommen, um dich auszurichten auf einen neuen Weg. Den Weg des Friedens. Seinen Weg. Sein Friede gilt zunächst mir. Friede sei mit dir. Auf deinem Weg. Aber sein Friede gilt nicht nur mir. Jesus ist nicht so einseitig. Sonst wird es arm bestellt um sie alle, wenn er nur mir gelte. Er gilt uns allen. Ja, er gilt der Welt. Ja, er gilt den Menschen. Und er will deine Füße, ihre Füße auf den Weg des Friedens richten. Er will sie ausrichten, dass sie sich von ihm her neu ausrichten lassen. Und zu einem Menschen des Friedens werden. Und vielleicht in der nächsten Woche Friedenszeichen setzen. Vielleicht im Kleinen. Wie wäre es mal mit einer Geste für den einen oder anderen? Ich würde jetzt am liebsten sagen, gehen Sie mal alle zu dem hin, den Sie am wenigsten leiden können. Aber das ist jetzt schlecht. Weil wenn ich das sage und Sie machen den Besuch, dann weiß der auf Anhieb. Mein Vater hat gesagt, und diese Woche machen, das ist nicht so gut. Aber machen Sie das trotzdem mal. Gehen Sie zu denen hin, wo der Unfriede ist. Lassen Sie sich Frieden schenken, Vergebung von oben und setzen Sie Zeichen des Friedens mit Ihrem Nachbarn, mit Ihrem Chef, mit Ihrem Kollegen, mit Ihren Verwandten, mit Ihren Kindern oder Eltern, mit dem schwierigen Onkel oder der schwierigen Tante, die gibt es auch. Oder. Weil wenn wir uns auf Jesus ausrichten und auf ihn zugehen, dann ist Friede etwas, was mit uns gehen soll. Das wird dann.
Ja, ich werde die Feuerwehr dafür putzt einmal rum hier um den Betsaal.
Dass Sie nachher besser nach Hause gehen können. Frieden ist sein Thema. Friede sei deswegen mit euch. Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Und gebäre euch. Ja, genau. Heute ist Advent. Ja? Advent. Erster Advent. Ja, genau. Advent ist gleich, wir warten auf Weihnachten. Genau. Weihnachten, ja, ist gleich warten auf Jesus. Ja. Warten auf Jesus ist, ja, ist gleich schauen. Ja, schauen nach Jesus. Ja. Also wir schauen auf Jesus. Wir sehen Gott. Liebt uns gut. Wir schauen auf Jesus. Wir sehen, wir sind schuldig. Wir schauen auf Jesus. Wir sehen, Gott vergibt uns unsere Schuld. Ja. Gut. Wir schauen auf Jesus. Wir sehen, Gott gibt Frieden. Dir. Und mir, genau. Deshalb, Achtung, wir wollen heute auf Jesus schauen. Amen. Und jetzt wollen wir singen. Gott sei Dank. Amen.